Ihr habt sicherlich den Titel der Predigt schon gelesen. So kannst du Menschen verändern. Nun denken die einen sicherlich, ja, jetzt kommt das endlich mal dran. Ich wollte schon immer wissen, wie ich meinen Ehepartner, meine Kinder, meine Mitschüler, meine Verwandtschaft, meine Arbeitskollegen und so weiter, wie ich sie verändern kann. Und euch fallen bestimmt genug Beispiele an, wo ihr gerne jemand anderen verändern wollt. Und jetzt erwartet ihr ein Rezept, wie das geht. Auch in der Gemeinde kann man sich das denken. Ich will endlich wissen, wie kann ich die Geschwister in der Gemeinde verändern? Dann läuft doch alles besser, oder? Andere sitzen hier in der Gemeinde, hören gerade zu und sagen, das geht doch gar nicht. Gott kann doch nur Menschen verändern. Und außerdem, es geht doch darum, dass ich mich verändere. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich meine Frau verändern will, dann ist das doch falsch. Ich muss mich doch ändern. Ich bin doch das Problem. Also ihr Lieben, was von beidem stimmt denn jetzt? Ich gebe zu, dass ich euch mit dem Titel ein bisschen herausfordern wollte, ein klein wenig provozieren vielleicht. Aber wisst ihr, der Text im Kolosserbrief heute, den wir uns ansehen, er wird uns genau das aufzeigen. Und Paulus, er selbst, er macht in dem Brief gar nichts anderes. Aber es ist anders, als ihr vielleicht denkt, wie es funktioniert. Was ihr heute lernen sollt, ist ein wichtiges Werkzeug für euer Leben als Christen und für unser Zusammenleben als Gemeinde. Der komplette Abschnitt, den wir schon in unzähligen Predigten durchgegangen sind, nämlich Vers 24 bis Vers 29, ist eine Dienstphilosophie, also eine Beschreibung von Paulus, welchen Dienst er tut, wie er ihn tut und warum er ihn tut. Nochmal, was er tut, wie er es tut und warum er es tut. Und schlagt bitte eure Bibeln auf und lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt nochmal lesen. Ich werde wieder Kapitel 1 von Vers 24 starten und wir lesen heute bis Vers 29. Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Und wir werden uns aber in der Predigt auf die Verse 28 und 29 konzentrieren. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang im Fokus behalten, denn Paulus, er gibt nicht einzelne Verse hier und da, sondern er schreibt ja einen Brief im Gesamtzusammenhang. Kolosser 1, die Verse 24 bis 29. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Wenn wir jetzt gedanklich nochmal zurückgehen zu dem Vers 24, dann lesen wir dort, dass Paulus für Christus leidet. Und das mit Freude. Aber warum machte er das? Weil er ein treuer Diener der Gemeinde ist. Er freut sich, er arbeitet unermüdlich, er kennt seine Verantwortung und dient allen in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Er sagt, oder es ist, wie er sagt, Christi Leib. Und so ist Paulus in seinem Dienst übereifrig und das trotz widrigster Umstände. Und er macht was? Er leidet für die Gemeinde. Seht ihr das in Vers 24? Seht ihr, wie er sagt, dass er für die Gemeinde leidet? So groß ist seine Hingabe für die Gemeinde, dass er freudig dieses Leid erträgt. Und dann in Vers 25 lesen wir davon, dass er ein Diener der Gemeinde ist, aber aufgrund der Verwalterschaft, die er von Gott bekommen hat. Paulus weiß, Christus ist mein Auftraggeber. Und Gott hat Paulus diese Verwalterschaft gegeben und diese Verantwortung im Dienst, sie macht ihn automatisch zu einem Diener der Gemeinde. Und damit ist der Grund dieser Dienstphilosophie, dieser Beschreibung gelegt. Er, Paulus, ist ein Diener der Gemeinde. Er klärt hier sozusagen erstmal die Laufrichtung ab. Es ist sozusagen das Türschild am Büro. Aber statt dass da steht geschäftsführender Gesellschafter der Gemeinde Jesu, steht dort Diener. Viele Leute stellen sich viele Fragen, was Gemeinde angeht und ihr eigenes Leben angeht. Aber das hier Leben, das ist die grundlegendste Frage. Was bin ich überhaupt in der Gemeinde? Und die Antwort ist, du bist ein Diener. Wir dienen alle einander mit den Gnadengaben, die Gott uns gegeben hat. Das ist dein Status. Das ist deine Stellung innerhalb der Gemeinde. Und als Diener der Gemeinde musst du die Gemeinde im Fokus haben. Und das widerspricht schon mal völlig dem Konzept, dass du nur herkommst, um bedient zu werden. Dass du als regungsloser Teilnehmer an dieser Veranstaltung teilnimmst. Nein, es muss dich aktiv machen zu einem aktiven Diener der Gemeinde. Paulus, er hatte hier einen speziellen Dienst, nämlich das Wort Gottes zu predigen. Und das tut er, ob er anwesend ist, ob er abwesend ist. Und wisst ihr was? Er tut es sogar nach seinem Ableben durch diesen Brief heute zu uns. Und wenn wir daran denken, dass er hier seine Dienstphilosophie darlegt, dann klärt er zuerst das Was ab. Also, was tue ich? Vor allem in den Versen 24 und 25 zeigt er uns das Was. Er ist Diener der Gemeinde und das durch die Verkündigung. In den Versen 26 bis 28 und dann 29, da kommt mehr das Wie zum Vorschein und das Wozu. Und schaut mal an das Ende von den Vers 25. Da sagt er, deren Diener bin ich geworden, also der Gemeinde, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll oder voll entfalten soll. Dort geht es darum, das Wort Gottes vollständig auszuführen oder zu verkündigen. Und dann erklärt er uns, was der Inhalt dieses Wortes Gottes ist. Und vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Predigt zum Kolosserbrief. Es geht, dass es eine großartige Botschaft der Hoffnung für die Welt ist. Es ist eine gute Botschaft für eine verlorene Welt, aber es ist eine herrliche Botschaft für uns. Und Gott hat uns dieses Geheimnis geoffenbart. Was ist dieses Geheimnis? Was ist dieses großartige Geheimnis? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also was tut er? Er ist ein Diener der Gemeinde. Wie tut er es? Er verkündigt Christus und das in der Kraft Gottes. Und zum Schluss zeigt er uns dann das Warum. Das ist, was wir uns heute anschauen werden, damit Menschen verändert werden. Schaut mal in den zweiten Teil von Vers 28. Der zweite Teil von Vers 28. Dort steht, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Und somit wird klar, wie Paulus' Dienst aussieht. Er erklärt uns das Was, das Wie und das Warum seines Dienstes. Und bevor wir uns jetzt gleich die Verse 28 und 29 tiefer anschauen werden, will ich, dass ihr dieses Prinzip versteht. Denn alles, was wir bis jetzt gehört haben, es muss deinen Dienst und dein Leben umkrempeln. Wir tendieren dazu, viele Dinge einfach zu machen, weil, was ist die Aussage? Das haben wir immer schon so gemacht. So wie wir es gelernt haben. So wie es andere machen. Aber wisst ihr was? Wir müssen lernen und überlegen, was mache ich eigentlich? Warum mache ich das Ganze eigentlich? Und wie mache ich das Ganze? Wenn du in der Gemeinde dienst, dann stell dir diese Frage. Was mache ich hier? Warum mache ich das überhaupt? Und wie soll ich das machen? Auch in der Familie oder wo auch immer. Was? Warum? Wie? Aber wisst ihr was? Die Antwort dazu, sie muss aus dem Wort Gottes kommen. Warum? Weil nur, wenn die Antwort aus dem Wort Gottes kommt, dann tun wir den Willen Gottes. Und damit sind wir heute, jetzt schon, an dem heutigen Abschnitt angekommen. Was ist das Ziel des Paulus mit diesem Brief? Was ist das Ziel, das Paulus mit dem Kolosserbrief hat? Denk mal kurz darüber nach. Alles, was du bis jetzt gehört hast, was ist sein Ziel? Er will, dass die Kolosser verändert werden. Aber er will, dass sie in das Richtige verändert werden. Es ist nicht einfach irgendwie Veränderung, sondern in die richtige Richtung. Und er weiß, dass das Evangelium in ihnen Frucht bewirkt hat. Und dann schreibt er in Kolosser 1, Vers 9, wir haben das schon mal betrachtet, aber schaut mal mit mir rein. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch, seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kommt der Grund. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und was ist das Ziel? Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Das ist das Ziel, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Das ist das Ziel. Die Gemeinde, an der Paulus hier schreibt, ist eine Gemeinde wie auch unsere Gemeinde. Wisst ihr das? Aus was besteht sie denn? Sie besteht aus geretteten Menschen. Und wie auch sie sollen wir wachsen und den Willen Gottes immer besser kennenlernen. Warum? Damit sie so leben, dass es Gott ehrt. Und damit sie damit Gott wohlgefallen. Das ist das Warum. Und das gilt genauso für uns. Das gilt genauso für dich. Du als Christ sollst Gott, du sollst Christus mit deinem Leben ehren und du sollst Gott gefallen mit deinem Leben. Das ist das Ziel. Und wie geht das? Du musst wissen, was der Wille Gottes ist. Nur so. Ohne den Willen Gottes zu kennen, kannst du ja nur raten, in welche Richtung es gehen muss. Das ist, wie vielleicht erinnert ihr euch, ja, wenn so ein Geschichtstest damals in der Schule anstand, man hatte nicht gelernt, und dann wurden Jahreszahlen abgefragt und Ortsnamen und du hast geraten, hast gehofft, dass vielleicht eines der Nummern, die du da eingetragen hast, irgendwie stimmt. Oder das ist wie ein Ehepartner, der nicht viel mit seiner Frau kommuniziert und dann einen Diamantenring kauft, obwohl sie sowas überhaupt nicht mag. Und jetzt denk mal an die Gemeinde und deine Familie. Wie kannst du da dienen? Wie kannst du da helfen? Was müssen wir als Gemeinde machen, damit Menschen verändert werden? Nun, ihr wisst, es kursieren eine Menge Ideen darüber. Auf der einen Seite sehen wir manche Gemeinden, die fangen an, Leute zu manipulieren oder unter Druck zu setzen. Und die sagen dann, na, wenn du einmal sündigst, verlierst du deine Rettung. Oder du kannst als Frau nur gerettet werden, wenn du genug Kinder bekommst. Oder spende ganz viel Geld, dann betet jemand für dich. Oder wenn du genug spendest und genug Glauben hast, dann wirst du reich und gesund. Andere sagen wiederum, wenn du nicht alle Regeln einhältst, dann fällst du aus dem Segen. Wieder andere versuchen es auf der anderen Seite mit Spaß und Events und Aktionen. Ja, wir müssen jeden Sonntag ein Worship-Konzert machen, damit die Leute kommen, feiern und Spaß haben. Oder sie geben den schwierigen Leuten in der Gemeinde wichtige Aufgaben, weil dann wird sich schon was ändern in deren Leben. Manche meinen wiederum, wir brauchen weniger oder keine Predigt, aber wir brauchen mehr Theater und Aktion. Und dann gibt's die letzte Meinung, die bedeutet, wir brauchen gar keine Veränderung. Da wird dann gesagt, bleibe wie du bist. Jeder ist so akzeptiert, wenn er einfach so bleibt, wie er ist. Und ihr seht, ich hab jetzt natürlich ein großes Spektrum abgedeckt und es gibt noch viel mehr Meinungen, die kursieren, aber ihr versteht bestimmt, worauf ich hinaus möchte. Was ist das Problem an allen diesen Vorschlägen für Veränderung? Was ist das Problem? Gibt es ein Problem? Was fehlt? Der Plan Gottes, der im Willen Gottes verankert ist. Was will Gott? Was sagt denn Gott, wie Veränderung stattfindet? Und vielleicht hast du Situationen in der Gemeinde oder in deiner Familie, wo du merkst, dass eine Person eigentlich Veränderung benötigt. Und genauso ging es Paulus, weil das sah er auch bei den Kolossern. Sie standen in der Gefahr, die Philosophien der Welt zu glauben, sich auf Ersatzherrlichkeiten einzulassen, der Welt um sie herum auf den Leim zu gehen. Und plötzlich standen sie in der Gefahr zu meinen, dass Christus nicht mehr ausreicht, sondern da muss noch was dazu. Was kannst du tun, damit Menschen wirklich verändert werden? Was kannst du hier in der Gemeinde tun, damit Menschen, damit Geschwister echte, tiefgreifende, biblische Veränderung erfahren? Verkündige Christus. Das hört sich jetzt ziemlich theoretisch an. Aber lasst uns mal gemeinsam durch den Text durchgehen und ich werde euch aufzeigen, wie Gott festgelegt hat, dass durch die Verkündigung echte Veränderung geschieht. Schaut mal in eure Bibeln, Kolosser 1, 28. Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Nachdem wir also gelernt haben, dass Christus in uns ist, schreibt er jetzt hier, dass sie ihn verkündigen. Zwei Fragen dazu. Die erste ist, wer ist ihn? Und die zweite Frage ist, wer ist wir? Seht ihr das? Er sagt, wir verkündigen. Nun, das ihn ist schnell geklärt, weil Paulus bezieht sich hier auf Christus, den er ja direkt vorher und im gesamten vorherigen Abschnitt und im gesamten vorherigen Kapitel schon unzählige Mal genannt hat. Dieser Jesus Christus, er soll verkündigt werden. Und ja, dieser Jesus, er war zwar im Alten Testament schon angekündigt worden, aber es war so viel ein Geheimnis. Dieser Jesus Christus, der Retter der Welt, der Richter oder Retter. Von ihm spricht er hier. Jesus Christus soll verkündigt werden. Dieser Jesus, der in den Gläubigen selbst wohnt. Aber was ist wir oder wer sind wir, die hier genannt werden? Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit. Du musst den gesamten Kolosserbrief durchlesen und schauen, wo das beantwortet wird. Zuerst haben wir natürlich Paulus selbst. Er nennt sich direkt zu Anfang des Briefes mit Timotheus, der dabei ist. Aber wisst ihr was? Es sind noch viel mehr. Es sind mehr als nur Paulus und Timotheus. Epaphras wird ebenfalls erwähnt, denn er hatte den Menschen in Kolossä das Evangelium gepredigt. Er war derjenige, der dabei war, als sie gläubig wurden und einer der Leiter der Gemeinde. Sie hatten von ihm gelernt. Dann Tychikus und Onesimus, die zu den Kolossern geschickt wurden, um mit ihnen zu reden. Dann Aristarch, der mit Paulus in der Gefangenschaft war und auch Grüße an die Gemeinde in Kolossä ausrichten sollte. Und dann Markus, der Anweisungen an sie weitergegeben hatte und zum Schluss Justus, der einer der Mitarbeiter war. Bei all diesen erwähnten Männern können wir davon ausgehen, dass sie mindestens mal mit wir gemeint waren. Warum? Weil sie direkt an diesem Werk mit Paulus beteiligt waren. Sie waren in einer engen Zusammenarbeit mit Paulus. Sie kämpften mit ihm am Evangelium, für das Evangelium, für die Gemeinde. Und wir werden gleich noch sehen, dass noch mehr dazugehörten. Aber ist das nicht unglaublich ermutigend zu sehen, wie viele Männer hier gemeinsam in dem Dienst für die Gemeinde kämpften? Sie standen alle im gleichen Kampf als Diener der Gemeinde und sie verkündigten Christus. Und damit haben wir das schon beantwortet, was sie hier machen. Sie verkündigen Christus. Und dieses Verkündigen, das ist nicht einfach nur ein Weitersagen, sondern es trägt die Betonung einer autoritativen Verkündigung. Stellt euch das vor, da lässt ein Herrscher durch einen Ausrufen, ja, damals gab es noch kein Twitter, wozu man irgendwie die Nachricht verbreiten konnte, sondern da wurde ein Herold vorne weggeschickt und er verkündigte eine Botschaft durch einen Herrscher. Es ist nicht ein auf den Tisch mit der Faust schlagen, sondern es ist eine autoritative Botschaft, die aber mit Leidenschaft kommt. Man könnte auch sagen, es ist etwas Proklamieren. Es ist mehr als nur stumpf darüber reden. Es ist keine trockene Botschaft. Und wir können das nachvollziehen, oder? Weil, was war denn der Inhalt? Was war der Inhalt, den Paulus im Vers vorher so deutlich aufgezeigt hat? Der Inhalt der Verkündigung. Lasst mich das nochmal betonen, um euch das deutlich zu machen, was dieses Wort verkündigen bedeutet. Christus in uns. Christus ist in dir und du bist in Christus. Wenn du gerettet bist, dann lebst du nicht mehr für dich alleine, sondern der Geist Gottes lebt in dir. Du bist mit Christus verbunden wie eine Weinrebe am Weinstock. Wer gestern an der ECG war, konnte draußen diese ganzen Weintrauben sehen, wie sie an diesem Weinstock befestigt waren. Und sie bringen Frucht, weil sie am Weinstock hängen. Durch ihn bekommst du deine Kraft, deine Hoffnung und noch so viel mehr. Nochmal, die ganze Hoffnung, die wir als Christen haben, sie kommt nur dadurch, dass Christus in uns ist. Im Angesicht von Leid, von Herausforderungen, ist das deine einzige Hoffnung. Im Angesicht von weltlichen Philosophien, die dich abziehen wollen, ist er deine einzige Hoffnung. Er ist alles, das dich trägt und hält. Und wisst ihr, was der große Unterschied zu allen Religionen ist? Christus ist in euch. Aber redet man sich da nicht was ein? Ich meine, man kann sich doch auch ganz lange einreden, man sei reich, aber an seinem Bankkonto ändert das irgendwie nichts, oder? Was ist also der Unterschied? Was ist der Unterschied zu so vielen weltlichen Therapieangeboten, die dir sagen, du musst dir einreden, du bist wertvoll, du bist geliebt, so wie du bist, du musst dich nicht ändern? Das kannst du dir ja auch einreden. Was ist der Unterschied dazu, dass du dir bewusst machen sollst, dass Christus in dir ist? Okay, hattest du schon mal einen Nieren- oder Gallenstein? Weiß nicht, wer das von euch mal hatte, ja? Oder einen Bandscheibenvorfall. Also diejenigen, die sowas mal hatten, die wissen, dass es mit unglaublichen Schmerzen verbunden. Und ich habe Männer, gestandene Männer, schreien hören wegen so einem kleinen Stein. Und jetzt stell dir vor, du nimmst jetzt so eine Standard-Schmerzsalbe und schmierst sie vorne auf den Bauch. Was ändert sich? Nichts. Gar nichts ändert sich. Warum? Weil es nur von außen kommt, aber das Problem gar nicht behebt. Ganz anders ist es bei Christus. Er ist nicht der Gott, der irgendwo da fern im Himmel ist und wir hier unten, wir reden uns etwas ein, dass irgendwie schon alles gut ist und wir ja eine Hoffnung haben, sondern Christus ist wo? Er ist in dir. Das ist der Unterschied. Versteht ihr das? Das macht den ganzen Unterschied. Die Hoffnung, die Kraft in dir, Christus. Und dass Christus in uns ist, es hat gewaltige Auswirkungen. Unter anderem Leid. Ihr wisst, dass in der Reformationsbewegung eine Menge Menschen als Märtyrer gestorben sind. Einer von ihnen ist John Hooper. Er wurde 1555 auf einem Scheiterhaufen verbrannt und ich will es nur kurz zitieren, aber es ist so spannend, weil Zeitzeugen über ihn berichten und sagen, er ist lächelnd dagestanden. Und er selbst sagt und betet laut und sagt: Herr, mein Gott, du siehst, welche schrecklichen Schmerzen und grausamen Qualen sie deinem Geschöpf bereitet haben. Solche, die niemand ohne deine Kraft ertragen, noch geduldig durchstehen kann. Aber alles, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir. Darum stärke mich durch deine Güte, dass ich nicht im Feuer die Bahn der Geduld durchbreche und auf eine andere Weise die Schrecken der Schmerzen lindere, sodass du dadurch aufs Höchste verherrlicht werdest. Der Mann stand auf dem Scheiterhaufen, während er das betete. Wie kann man sowas nur durchhalten? Wirklich, das ist eine ernsthafte Frage. Wie kann man das durchhalten? Wisst ihr warum? Weil Christus in John Hooper war und John Hooper in Christus. Das, ihr Lieben, macht den ganzen Unterschied. Das ist das Unglaublichste, was du verstehen musst. Es ist wohl einer der grausamsten Tode, verbrannt zu werden bei lebendigem Leib. Aber wir können an der Reaktion von John Hooper sehen, wie Christus in ihm wirkte. Weil er war kein Übermensch. Er war kein Übermensch, sondern er war ein schwacher, einfacher Christ, so wie du und ich. Der einzige Unterschied zu den Weltmenschen ist, Christus war seine Kraft und Hoffnung und wirkte in ihm, während er auf dem Scheiterhaufen stand. Das ist der Unterschied. Das macht den ganzen Unterschied. Und jetzt im Kontext von den Kolossern, die gesagt haben, naja, aber die Welt redet uns ein, Christus reicht nicht, wir brauchen was mehr. Stellt sich die Frage, was willst du denn mehr nutzen, was da noch helfen soll? Und die Antwort ist, nichts. Christus alleine reicht aus. Es gibt doch nichts anderes, oder? Und versteht ihr jetzt, warum das Wort verkündigen hier nicht einfach eine trockene Rede meint? Versteht ihr nun, warum es eine feierliche und gleichzeitig autoritative Verkündigung des Wortes Gottes ist? Warum Paulus genau diesen Begriff wählt? Es ist, weil es um die großartigste Person, um die großartigste Botschaft der Weltgeschichte geht, des Universums geht. Es ist nicht einfach eine Meinung, weil was hat eine Meinung? Sie hat keine Auswirkung. Versteht ihr das? Eine Meinung hat keine Kraft. Das ist der Unterschied. Christus hat Kraft. Und da muss es uns so gehen wie den Schriftgelehrten in Markus 6, Vers 2. Als der Jesus in der Synagoge vor ihnen steht und das Wort auslegt und er beginnt zu lehren und da steht und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Boah, die Leute konnten es nicht fassen. Die konnten das nicht fassen. Und ihr Lieben, die waren mehr Predigt gewohnt als wir. Und plötzlich steht Christus da und lehrt. Und sie merken, hier ist was anders. Und wisst ihr was? Gott hat uns dazu ausgesucht, dieses Geheimnis zu verkündigen. Es ist keine Bürde, es ist ein Privileg. Ihr Lieben, es war ein Geheimnis und die Propheten, und es waren gottesfürchtige Männer. Sie haben danach gesucht, das zu greifen. Aber Gott hat es für uns aufbewahrt, damit wir Christus verkündigen. Kolosser 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Wir wissen jetzt, es geht um Verkündigung, und zwar von Jesus Christus. Und es wurde durch eine ganze Reihe von Männern gemacht, wie wir das im Kolosserbrief sehen. Aber wisst ihr was? Diese Aufforderung gilt noch für viel mehr Menschen. Wenn ihr ein bisschen vorspult, und wir werden später noch dahin kommen, in Kolosser 3, Vers 16, wisst ihr, was dort steht? Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Seht ihr, was für ein Wort da steht? Wer soll das tun? Einander. Habt ihr das gesehen? Und was sollen wir einander? Lehren und ermahnen. Und es ist genau das, wovon Paulus in unserem Abschnitt spricht. Was er tut, was die Männer getan haben. Wenn er also von sich und den anderen spricht, dass sie verkündigen, macht er sich gleichzeitig zum Vorbild für uns. Denn wir sind ebenfalls aufgefordert, Christus zu verkündigen. Wir sollen diesen Christus verkündigen. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, aber wie soll das denn gehen? Lasst uns in dem Abschnitt weitergehen. Und ich werde kurz die Übersetzungen verwenden, die, wie Benedikt Petrus übersetzt hat. Er übersetzt den Abschnitt folgendermaßen. Ihr könnt es vorne mitlesen. Ihn verkündigen wir in aller Weisheit, jeden Menschen ermahnend und jeden Menschen lehrend. Seht ihr das? Die Worte ermahnend und lehrend sind Partizipien, die beschreiben, wie etwas gemacht wird. Also die beiden Worte beschreiben, wie Verkündigung stattfindet. Es ist die Art und Weise. Also wie verkündigen wir? Ermahnend und lehrend. Die beiden Worte sind sich sehr ähnlich in ihrer Bedeutung. Und selbst in der klassischen Literatur, Griechenliteratur, in der alten klassischen Griechenliteratur, werden diese beiden Worte oft miteinander gebraucht, so wie Paulus sie hier auch gebraucht. Das Ermahnen bedeutet auch das Denken zurechtsetzend. Also das Denken einer Person zurechtsetzend. Und am besten kann man dieses Wort verstehen, wenn wir zusammen in die Apostelgeschichte kurz gehen und uns eine Parallelstelle anschauen, wo das auch verwendet wird. Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 31. Dort ist Paulus bei einer Gemeinde, das ist ebenfalls Paulus, und er spricht dort zu den Ältesten der Gemeinde und er warnt sie. Und er sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also erstmal gibt er den Auftrag. Aber dann sagt er, ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Also Paulus warnt. Und dann sagt er, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Also ihr seht, wie ernsthaft die Warnung des Paulus an die Ältesten ist. Und dann sagt er, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Seht ihr das? Und seht ihr, in welcher Art und Weise Paulus das gebraucht? Wie er ermahnt hat. 3 Jahre lang, unermüdlich, unter Tränen. Seht ihr, was dahinter steckt? Und dort gebraucht er dieses Wort. Das ist, wie dieses Wort gebraucht wird. Es ist ein Warnen, ein Korrekturgeben mit völliger Hingabe. Es soll den Charakter und das Denken des anderen zurechtbringen. Und Paulus, er tut es mit unglaublicher Hingabe gegenüber den Geschwistern. Auf der anderen Seite sehen wir das Wort lehrend in unserem Abschnitt 1, Vers 28. Und das definiert dann wiederum mehr die Fähigkeit, jemandem praktisches und theoretisches Wissen zu vermitteln. Und wisst ihr, deshalb ist es wichtig, dass Paulus beide Worte gemeinsam benutzt. Denn James Dunn schreibt dazu, es ist anzumerken, dass der Gedanke der Verkündigung Christi somit durch eine doppelte Betonung der Unterweisung ergänzt bzw. erklärt wird. Also, er macht klar, verkündigen ist unterweisen und er macht es gleich doppelt. Und dann sagt er, beide gehören zusammen und vermutlich wäre die erste ohne die zweite gefährlich inhaltslos und ohne Anleitung für die tägliche Praxis. Also das eine korrigiert und ermahnt, aber wenn das zweite fehlt, dann fehlt der Inhalt in der Ermahnung und auch die Art und Weise, wie du zurechtgebracht werden sollst. Und deswegen sind beide so wichtig. Schaut nochmal in den Vers hinein. Schaut hier vorne auf der Leinwand. Ihn verkündigen wir in aller Weisheit, jeden Menschen ermahnend und jeden Menschen lehrend. Und es fallen uns noch 2 Dinge auf, die hier wichtig sind. Erstens, er tut es in Weisheit. Und diese Weisheit, von der er hier spricht, ist göttliche Weisheit. Und wisst ihr was? Er hat vorher schon davon gesprochen. In 1 Vers 9, da möchte er, dass die Kolosser erfüllt werden. Und es ist nicht die weltliche Weisheit, mit der sie erfüllt werden sollen, sondern mit der göttlichen Weisheit. Und Paulus, er hat dieses Thema ganz ausführlich und intensiv schon mal behandelt. In welchem Brief? Wo spricht er über Weisheit? Weisheit der Welt und Weisheit Gottes. Im Korintherbrief, Kapitel 1. Und dort zeigt er auf, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit der Welt. 1. Korinther 1, Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich Juden ein Zeichen fordern und Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Seht ihr, wie Gott Verkündigungen nutzt, um Menschen zu retten? Aber in den Augen der Ungläubigen macht das alles gar keinen Sinn. Das ist Torheit. Die Ungläubigen würden sagen, das ist Dummheit, das kann nicht funktionieren. Das macht keinen Sinn. Aber wisst ihr, im Gegensatz zu Gottes Weisheit ist ihre Weisheit so begrenzt, dass sie nicht mal im Entferntesten begreifen können, was Gott überhaupt will. Im Gegensatz zu Gottes Weisheit sieht jede weltliche Weisheit wie Dummheit aus. Und in dieser göttlichen Weisheit wird Christus verkündigt. Es ist die Weisheit, von der wir im Markus-Evangelium eben schon gelesen haben, die die Leute bei Christus sahen und dass die Menschen nur noch staunen konnten über die Weisheit, die in der Auslegung von Jesus Christus bestand. Und warum ist das so? Warum brauchen wir diese Weisheit? Warum soll in Weisheit verkündigt werden? Weil Jesus Christus in uns ist. Versteht ihr das? Er selbst wirkt in uns in der Verkündigung. Es ist eben keine leere Rede. Es ist kein Geschwätz. Es ist keine Selbsthilfe. Es ist kein Schwachsinn, den wir verkündigen, sondern wir verkündigen in göttlicher Weisheit Christus an alle Menschen. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, der auffällt. Er spricht von allen Menschen. Seht ihr das? Zweimal wiederholt er es. Und die Frage ist, wen meint er denn jetzt damit? Nun, als erstes können wir sagen, und das ist richtig, dass er alle Menschen meint. Und wir wissen durch den Brief an die Korinther, dass er das Evangelium an alle Menschen verkündigt, auch die Ungläubigen, damit sie gerettet werden. Aber speziell war Paulus ein Heidenapostel. Also ist die Gruppe der Heiden mehr im Fokus. Aber dann wird uns durch den Vers 27 klar, dass er nicht nur an die Heiden, sondern dass er an die Heiligen das Ganze verkündigt. Und wir sehen das genauso daran, dass er an die Kolosser und an die Laodicea und an andere Gläubige verkündigt. Also hier speziell, auch wenn die ganze Gruppe der Menschen stimmt, meint er hier speziell die Gläubigen. Und dann erklärt er uns noch, was das Ziel des Ganzen ist. Was ist das Ziel der Verkündigung von Christus in Weisheit? Schaut nochmal vorne auf die Folie, wo der Bibeltext drauf ist. Ihn verkündigen wir in aller Weisheit, jeden Menschen ermahnend und jeden Menschen lehrend, um jeden Menschen in Christus als vollkommen hinzustellen. Seht ihr, warum wir Christus überall verkündigen sollen? Da ist ein Bindewort. Es ist das Bindewort um. Seht ihr das? Das erklärt, warum sie das tun und wir das tun sollen. Das Ziel ist, dass jeder Mensch vollkommen in Christus hingestellt wird. Und das bedeutet nichts anderes als das, was Paulus schon unzählige Male in diesem Brief gemacht hat. Die Geschwister sollen verändert werden. Sie sollen im Glauben wachsen. Sie sollen damit in ihrem Denken, in ihren Werken, in ihren Handeln verändert werden. Und sie sollen zur Reife gebracht werden. Und das ist ganz anders als im Hebräerbrief, wo nämlich der Schreiber des Hebräerbriefs sagen muss, ihr seid wieder zurückgegangen und braucht Milch statt Schwarzbrot. Ganz anders hier, die Christen sollen reif in Christus werden, damit in allem, nämlich im Denken, im Handeln, im Charakter, in den Werken, im Dienen, sie sollen reif werden. Und sie standen in Gefahr, auf falsche Philosophien der Welt hineinzufallen. Und da mussten sie jetzt gegensteuern. Was war der Plan? Der Plan ist, dass die Gemeinde den Willen Gottes erkennen sollte. Ich wiederhole nochmal den Vers 9 aus Kapitel 1. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Seht ihr das? Sie sollten wissen, was der Wille Gottes ist und erfüllt werden damit. Und was war das Ziel der Verkündigung? Erinnert ihr euch noch am Anfang an meine, oder nicht meine Vorschläge, sondern die Vorschläge, die in der Christenwelt so kursieren? Wie man Veränderung herbeiführen kann? Was ist der große Unterschied? Was ist der Unterschied zu dem, was Paulus hier sagt? Hier geht es um den Willen Gottes. Das ist der Unterschied. Nur wenn wir und die Gemeinde den Willen Gottes oder die Gemeinde den Willen Gottes kennt, dann kann auch die Gemeinde und jeder einzelne Christ Gott wohlgefällig leben. Nur so kann jeder vollkommen in Christus dargestellt werden. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Durch die Verkündigung von Christus. Das ist der Weg, wie du Menschen verändern kannst. Oder lass uns das biblisch ausdrücken, wie Menschen vollkommen in Christus dargestellt werden. Alle die Programme oder was auch sonst, sie können keine nachhaltige Veränderung herbeiführen. Aber Gottes Wort kann es. Das ist der Unterschied. Gottes Wort kann Veränderung herbeiführen. Und auch diesem Grund sollen wir Christus verkündigen. Und was passiert dann? Was passiert, wenn wir das tun? Menschen werden verändert. Menschen werden Christi Charakter ähnlicher. Menschen leben heiliger. Und sie werden damit zum größeren Nutzen für die Gemeinde, weil sie dann ihre Gaben so nutzen, wie sie es sollen. Und zwar in der Leistungsfähigkeit, die Gott ihnen gegeben hat. Was ist das Ergebnis von alledem? Gott wird verherrlicht. Das ist das Ergebnis. Versteht ihr? Das ist das großartige Ergebnis von alledem. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Der gesamte Abschnitt ist eine Dienstphilosophie. Was wird gemacht? Wie wird es gemacht? Und warum wird es gemacht? Und Paulus, er verkündigt den Kolossern, um eben diese biblische Dienstphilosophie aufzuzeigen, wie er seinen Dienst tut. Und wir sehen daraus, wie wir unseren Dienst tun sollen. Er und die anderen Männer, sie verkündigen Christus, indem sie die Geschwister ermahnen und lehren. Und mit diesem Ziel, dass die Gemeinde verändert wird, dass die Geschwister verändert werden. Und das sehen wir in dem ganzen Brief. Das ist so großartig, wenn einem irgendwie dieses Licht aufgeht und wenn ihr dann den Bibeltext vor euch habt und lest den Kolosserbrief durch und seht, Paulus macht die ganze Zeit nichts anderes. Er gibt dieses Prinzip und sagt, Christus verkündigen, damit die Christen vollkommen in Christus dargestellt werden, und dann liest du den Kolosserbrief durch und denkst, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja alles, was er da macht. Paulus macht selbst, was er predigt. Nochmal, das Prinzip ist, wir müssen Jesus verkündigen, wenn wir wollen, dass Menschen in Christus vollendet werden, dass sie reif werden. Und Paulus, er spricht zu jeder Situation, in jede Situation der Gläubigen und bringt Christus in jeder Situation ins Spiel. Und das sind dann so gute Beispiele für uns, wie wir das anwenden können. Ich will euch nur kurz ein paar Beispiele nennen. Kolosser 1, Vers 2, da sagt Paulus, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Wie ist das jetzt ein Beispiel für uns? Nun, wie kannst du Christus so verkündigen? Stell dir vor, du willst jemandem danken für die Aufgabe, zum Beispiel, die er in der Gemeinde gemacht hat. Du kannst Christus verkündigen, indem du sagst, danke, dass du deine Aufgabe so treu ausgeführt hast. Wirklich, ich danke Gott dafür, dass er in dir wirkt und du dadurch so eine große Hilfe für uns bist. Seht ihr, wie ihr da Christus verkündigt? Und zwar im ganz Alltäglichen. Und gleichzeitig ist das nicht ermutigend für jemanden, der das hört, weil er weiß und wird erinnert, Christus wirkt in mir und deswegen kann ich diesen Dienst tun. Es ist nicht meine Kraft, es ist nicht meine Ehre, aber ich weiß, Christus wirkt in mir und es ist so gut zu sehen, dass er dadurch verherrlicht wird. Weiter schreibt Paulus davon, dass die Heilsbotschaft bei ihnen und der ganzen Welt Frucht bringt ist. Und zwar seit dem Tag, da sie davon gehört haben. Und zwar von der Gnade Gottes, die sie in Wahrheit erkannt haben. Das ist, was Paulus an die Kolosser schreibt. Und auch da kannst du erinnern. Vielleicht siehst du Geschwister, die sich in ihren Sorgen um die Sorgen drehen. Und ist das nicht eine gute Erinnerung? Zu sagen, hey, denk daran, wie das Evangelium dich verändert hat. Denk daran, woraus Gott dich gerettet hat. Überleg mal, wie deine Liebe zu den Geschwistern gewachsen ist. Und jetzt lass dich nicht davon abbringen. Oder Kolosser 1, Vers 13, da sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Vielleicht bist du mit einem Bruder oder einer Schwester im Auto unterwegs und du hörst, wie deprimiert er oder sie ist. Aber was eine unglaubliche Botschaft, die du der Person zurufen kannst. Und du kannst das ganz natürlich einfließen lassen. Liebe Schwester, ich verstehe, dass du deprimiert bist. Wirklich. Aber ist es nicht großartig, wie Gott dich und mich aus der Herrschaft der Finsternis rausgerissen hat? Wir sind jetzt in Jesu Reich, weg von den ganzen Dingen, die uns deprimieren. Lass dich ermutigen. Lass dich ermutigen, weil Jesus ist nicht weit weg. Du bist in seinem Reich. Wisst ihr was? Ihr könnt die Wahrheit sogar zusingen. Das ist, was die Psalmen machen. Aber warum solltest du so mit ihr reden? Warum? Weil du die Reife im Blick hast. Versteht ihr das? Du schaust nicht auf den Moment, sondern du schaust auf das lange Ziel. Das Ziel, dass die Person geistlich reifer wird. Das ist das Ziel. Nicht von jetzt auf gleich, sondern du hast das schon das lange im Blick und weißt, ich sage das jetzt, damit meine Schwester, mein Bruder wächst und vollkommen in Christus wird. Kleines Beispiel dazu. Stell dir vor, dein Ehepartner oder dein bester Freund, er hängt am Geld. Würdest du sofort mit starken Worten zu ihm oder ihr kommen und drängen und sagen, du musst das sofort ändern? Und zwar in der nächsten Stunde. Und wenn du das nicht tust, dann werde ich direkt nächste Maßnahmen ergreifen. Du würdest das nicht tun, oder? Warum nicht? Weil du das lange Ziel im Blick hast. Du möchtest, dass sie oder er im Glauben wächst und in Christus vollendet wird. Du willst nicht einfach nur, dass die Person aus Manipulation oder Druck jetzt das Geld hingibt und sagt, na gut, komm, dann gebe ich mal 50 Euro oder wie auch immer. Ja, so, du willst, dass die Person dahinter steht. Und aus diesem Grund wirst du anfangen, Christus und seine Wesensarten dieser Person zu verkündigen, um sie zur Reife in Christus zu führen. Du solltest die geistliche Reife im Blick haben und daran arbeiten und nicht nur für den Moment. Nicht einfach nur, ja, dann Hauptsache ist gefixt. Kolosser 2, Vers 8. Da sagt er den Kolossern, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Wenn du da einen Bruder hast, wo du merkst, oh, der könnte diesen Dingen auf den Leim gehen, kannst du ihm sagen, lieber Bruder, du bist den schillernden Ersatzherrlichkeiten dieser Welt auf den Leim gegangen. Lass dich dadurch nicht beklauen. Lass dir nicht einreden, du brauchst mehr als Jesus. Jesus ist in dir, du hast alles, was du brauchst. Werde geistlich reif in ihm. Geschwister, lest den Brief 5, 6 Mal durch und markiert euch einfach nur mal, wie Paulus Christus nimmt und in die Anwendung bringt bei den Kolossern. Und ihr werdet unglaublich viele Möglichkeiten allein in diesem Brief finden, wie ihr das nehmen könnt, um das Leben anderer zu reden. Statt deinen Kindern zu sagen, das war böse, was du gemacht hast, ich verstehe gar nicht, wie du sowas machen kannst, kannst du sagen, ja, das war böse und Sünde, was du gemacht hast. Aber weißt du, genau aus diesem Grund musste Jesus auf die Erde kommen und sterben. Er ist deine einzige Hoffnung. Nur er kann dich von der Sünde retten und dir ein ganz neues Leben geben, wo du nicht mehr sündigen musst. Es geht ja darum, dass dein Kind geistlich reif wird und nicht nur darum, dass das Kind das jetzt nicht mehr macht. Und ja, in den Situationen tendieren wir zu, lass uns das schnell fixen, ich will keine Probleme mehr haben. Aber die Schrift sagt uns, Geistliche Reife ist das Ziel. Versteht ihr den Unterschied? Nicht nur mit den Kindern reden wir so, sondern auch unter uns Erwachsenen, unter uns Gläubigen sollten wir so reden. Und jetzt kannst du sagen, na, das ist doch alles gespielt. Das ist doch gar nicht natürlich, wie wir reden. Wisst ihr, es ist nur unnatürlich, weil wir es unnatürlich haben werden lassen. Denn in allen Briefen an die Gemeinde im Neuen Testament werdet ihr sehen, dass Paulus und Petrus und all die anderen genauso reden. Warum? Weil sie wissen, das ist die einzige Lösung. Das ist Gottes Lösung. Spurgeon, er schreibt über John Bunyan und es ist sehr spannend, wie er ihn beschreibt und sagt, O, dass du und ich in das Herz des Wortes Gottes eindringen und dieses Wort in uns aufnehmen könnten. Ich habe gesehen, wie die Seidenraupe sich über das Blatt hineinfrisst und es verzehrt. So sollen wir es mit dem Wort des Herrn tun. Nicht an der Oberfläche kriechen, sondern uns direkt hineinfressen, bis wir in unser Innerstes alles aufgenommen haben. Es ist müßig, nur einen Blick auf die Worte zu werfen und sich an den poetischen Ausdrücken oder die historischen Fakten zu erinnern. Aber es ist gesegnet, sich in die Bibel zu vertiefen, bis man schließlich in der Sprache der Schrift spricht und sein ganzer Ton nach biblischem Vorbild gestaltet ist und, was noch besser ist, seinen Geist von den Worten des Herrn geprägt ist. Ich möchte John Bunyan als Beispiel dafür anführen. Er hatte die Schrift gelesen, bis sie seine ganze Seele von der Heiligen Schrift durchdrungen war. Und dann sagte er über Bunyan, wirklich, dieser Mann ist eine lebende Bibel. Piekt man irgendwo, er blutet Bibel. Ja, seine Bibel fließt aus seinen Wunden. Was ein Zeugnis. Und das in der Sprache von Spurgeon, der so eindrücklich redet. Und deswegen müssen wir uns wieder trainieren, nach diesem Prinzip zu handeln. Verkündige allen Menschen Christus, um jeden Menschen zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen, um jeden Menschen zur vollen Reife im Charakter und in den Werken in Christus zu verhelfen. Nochmal, es ist eine Dienstphilosophie. Frage dich, was mache ich? Wie mache ich es? Und warum mache ich es? Und dann gleiche es mit dem ab, was die Schrift sagt. Passt es zusammen? Verkündigst du Christus, um Menschen zur Reife zu führen? Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, das ist einleuchtend. Aber wie soll das alles gehen? Und wisst ihr was, ist die richtige Frage. Diene in seiner Kraft. Diene in seiner Kraft. Das ist, was Paulus in Vers 29 dann sagt. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner Wirksamkraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus' ganzer Dienst, er war aufreibend und anstrengend. Und wenn ihr eben die Folien gesehen habt, 5 Jahre Leuchtturm, und ihr habt diesen Anhänger gesehen, da werden sich einige aus der Gemeinde noch dran erinnern, es ist aufreibend und anstrengend. Und wenn Paulus hier um die Gemeinden am Ringen war, dann war das ein großer geistlicher Kampf. Wie konnte er das nur tun? Er war überzeugt, dass Christus in ihm war. Und er war überzeugt, dass Christus nicht nur seine Hoffnung auf die Herrlichkeit war, sondern auch seine Kraft. Gottes Kraft wirkte in ihm mit Macht. Er litt als Diener der Gemeinde, aber aus der Kraft, die Gott in ihm wirkte. Er verkündigte Christus, aber in der Kraft Gottes. Und er vertraute auf die Kraft Gottes, die in den Gläubigen wirkte, wenn er ihnen Bibel predigte, wenn er ihnen Christus predigte. Und das ist, warum die Wahrheit, dass Christus in uns ist, so wichtig ist. Denn er ist nicht nur unsere Hoffnung, er ist auch die Kraft, die in uns wirkt. Und wenn du diese Wahrheit vergisst, dann wirst du langsam aber sicher deine eigene Dienstphilosophie aufbauen. Und dann wirst du vergessen, dass Christus in dir wirkt. Und dann wirst du langsam aber sicher aus eigener Kraft nur noch arbeiten. Und dann wirst du so versuchen, aus deiner eigenen Weisheit, aus deiner eigenen Kraft, aus deinem eigenen Verständnis zu dienen. Und das wird dafür sorgen, dass du Christus und sein Werk langsam vergisst. Und dann wirst du langsam, aber sicher, ganz sicher, offen für alles, was da draußen in der Welt verkündigt wird. Das ist eine Spirale und sie ist wahr. Wenn du diese Wahrheiten vergisst, wirst du am Ende offen für alles, was da draußen unterwegs ist. Und das ist der Grund, warum wir diese Dienstphilosophie des Paulus, was eine göttliche Dienstphilosophie ist, warum wir sie nachahmen sollen. Und wisst ihr, wir feiern heute 5 Jahre die Gemeindegründung Leuchtturm. Und dieser Text hat in besonderer Weise mit uns zu tun. Und es ist so spannend, weil wir haben nicht geplant, dass dieser Textabschnitt heute nach 5 Jahren Leuchtturm gepredigt wird. Sondern ihr seht, wie Gottes Geist wirkt und dafür sorgt, dass die Gemeinde zum richtigen Zeitpunkt das Richtige hört. Das ist unglaublich. Und wisst ihr, warum das so mit uns zu tun hat? Dieser Text. Weil das Ziel der Gemeinde ist, dass ihr alle zur Reife in Christus geführt werdet. Das ist das Ziel. Und dass ihr den Willen Gottes tut und dass ihr Gott ehrt durch euer Verhalten. Und wie können wir das machen? Wir müssen wissen, was der Wille Gottes ist. Und wie können wir das wissen? Indem wir Christus verkündigen. Und genau das ist der Grund, warum wir so einen hohen Stellenwert auf die Predigt legen, ihr Lieben. Das ist genau der Grund. Wir könnten uns alle möglichen Programme und Aktionen ausdenken. Und ich kann euch sagen, wir sind sehr kreativ und hätten viele Ideen. Wirklich. Aber wir sind davon überzeugt, dass Menschen durch die Verkündigung von Christus verändert werden. Völlig überzeugt. Dass sie, wenn wir Christus verkündigen, sie den Willen Gottes mehr erfahren und dadurch was machen? Was ist das Ziel? Sie tun den Willen Gottes und sie ehren Gott dadurch. Und die Predigt ist eine wichtige Art und Weise, wie diese Verkündigung stattfindet. Was machen wir? Wir dienen der Gemeinde. Warum machen wir das? Damit ihr und wir alle erfüllt werdet mit der Erkenntnis Gottes. Und dass ihr geistliche Einsicht bekommt. Damit wir alle würdig dem Herrn wandeln zu seinem Wohlgefallen. Und damit ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und im Glauben wächst. Weil so werdet ihr auch durch Kraft Gottes gestärkt. Und wisst ihr, was ihr dann habt? Was sagt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1, was ihr dann habt? Ihr habt Ausharren und Geduld und Freude. Ist das nicht, was ihr alle wollt, was ich will? Ausharren, Geduld und Freude, das ist das Ergebnis. Kolosser 1, Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden von euch ermahnen und jeden von euch lehren in aller Weisheit, um jeden von euch vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Wir haben kein Gemeindewachstumsprogramm in der Gemeinde. Wir haben diese biblische Dienstphilosophie, um das Ziel zu erreichen, welches Gott für uns vorgesehen hat. Verkündige allen Menschen Christus. Also, nehmt die vielfältigen Möglichkeiten an, Christus zu verkündigen. Denn nur so ist Veränderung möglich. Und habt dabei bei den Geschwistern das Ziel im Blick. Sie sollen reif werden. Sie sollen reif werden. Und das ist, was wir als ganze Gemeinde tun sollen und das, was wir die letzten 5 Jahre schon tun. Wir verkündigen Christus. Und wir können nur mit Paulus einstimmen, dass wir Gott dafür danken und loben können, wie sein Wort in der Gemeinde Frucht bringt, wirkt. Wir können sehen, wie Geschwister im Glauben wachsen, mit dem Ziel, dass sie Frucht bringen. Und wir sehen Frucht in der Gemeinde, ihr Lieben. Nicht aus uns, sondern weil Gott durch seine Kraft in euch wirkt. Preist den Herrn dafür. Wirklich, preist den Herrn dafür. Es sind nicht unsere Methoden, es ist nicht unsere Kraft, sondern es ist seine Methode und seine Kraft. Willst du Menschen verändern? Willst du Menschen verändern? Dann vergiss alle anderen Philosophien und richte dich nach dem, was wir heute gelernt haben. Was haben wir gelernt? Verkündige allen Menschen Christus, um jeden Menschen zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen, um jeden Menschen zur vollen Reife in Charakter und Werken zu verhelfen. So kannst du Menschen verändern. Lasst uns gemeinsam beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Du großer Gott und Vater, wir wollen dich preisen. Es gibt nichts, wo wir uns auf die Schulter für klopfen können für die letzten 5 Jahre, sondern wir können nur dir die Ehre geben. Denn es ist dein Wort, was durch schwache Menschen verkündigt wird, aber was in deiner Kraft kommt. Und es ist deine Kraft, die in jedem einzelnen Gläubigen in der Gemeinde wirkt und Veränderung hervorruft. Danke, Herr, für deine Sanftmut und Langmut mit uns, die wir manchmal so lange brauchen. Aber was für eine Hoffnung wir in dir haben, Herr Jesus. Wir können verzweifeln und wir müssen verzweifeln, wenn wir dich nicht kennen würden. Aber wie gut ist es, dich zu kennen und dich zu verkündigen, weil wir wissen, Herr, nur in dir können wir zur vollen Reife kommen. Und wir beten darum, dass wir geistlich wachsen und reif in dir werden, um dich zu ehren und zu verherrlichen. Amen.